So, ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder predigen darf. Ich habe mir sehr viel den Kopf zerbrochen in letzter Zeit über das Thema, was ich heute habe. Und meine Predigt sieht so aus, also es wird lustig. Nein, aber das Thema ist durchaus ernst, aber wir fangen mal mit einer Frage an. Jetzt kommt's, ganz wichtige Frage. Gibt es im Himmel Coca-Cola? Wer sagt ja? Nee, bitte nicht. Ich will es gar nicht wissen. Nee. Also, ganz wichtige Frage, die ist tief theologisch. Gibt es im Himmel Coca-Cola? Okay, also ich höre verschiedene Stimmen. Ich sage euch mal, was ich dazu denke, okay? Also abgesehen davon, dass das nicht so gesund ist, aber ich glaube, im Himmel werden wir auch keine schlechte Zähne haben. Das wird nicht das Problem sein. Aber ich glaube, das Problem ist oftmals, was wir uns unter dem Himmel vorstellen, ist sehr, sehr menschlich. Ja? Also wenn ich dich fragen würde, wie stellst du dir den Himmel vor? Und dann erzählst du mir irgendwas Schönes und so. Das erzählt ganz viel über dich und über deine Wünsche und Sehnsüchte. Aber es ist nicht unbedingt das, was die Bibel uns vom Himmel berichtet. Wisst ihr, es gibt so Bücher über den Himmel, da waren Leute dann so und so viele Minuten oder so und so viele Stunden im Himmel, weil sie so eine Nahtoderfahrung haben. Es gibt sogar ein Buch, da war jemand anscheinend in der Hölle für 23 Sekunden. Und es gibt auch ganz viele andere Bücher von anderen Leuten, die sich nicht als Christen bezeichnen, die haben auch irgendwas gesehen, als sie fast tot waren. Aber ich möchte heute mal sagen, dass diese Berichte nicht zuverlässig sind. Das ist nicht das, was die Bibel uns über den Himmel sagt. Wisst ihr, das Problem ist, wenn wir diese Bücher lesen, dann steht da sowas wie, ja, also dann ist das irgendwie ganz schön dort und das sieht nett aus und dann fühlen wir uns alle ganz wohl und das berührt uns irgendwie emotional und außerdem stillt das natürlich unsere Neugierde, weil wir wollen natürlich alle wissen, wie es im Himmel aussieht, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Wir wollen doch wissen, wie es da aussieht. Aber das Problem ist, dass die meisten dieser Bücher den Kern der Sache total verfehlen, weil im Himmel, da wird es nicht so sein, wenn du dann das Buch gelesen hast, über 90 Minuten im Himmel oder wo der andere da, den Himmel gibt's echt oder was auch immer, ist mir völlig egal, da steht dann drin, ja und dann ist da auf der linken Seite ist das und das. Pass auf, wenn du jetzt in den Himmel kommst, wird Folgendes nicht passieren. Ah, ich kenne mich hier aus, guck mal, da vorne links, da ist das Kristallwasser und hier, ah ja, da ist, das habe ich schon gesehen, ja. Und ich weiß schon, was da hinten, brauche ich gar nicht gucken oder so. Also wenn du in den Himmel kommst, dann wird das sicherlich nicht passieren, sondern wisst ihr, was im Himmel ist? Im Himmel ist Jesus, genau. Und das andere, das lenkt ab, das ist überhaupt nicht wichtig. Die Offenbarung, also in der Bibel, da ist auch ganz viel Bildhaftes über den Himmel, wird uns berichtet. Aber das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, im Himmel ist Jesus. Und wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir nicht sagen, ah ja, ja, sieht schön aus, sondern wir werden aus dem Häuschen sein, weil Jesus dort ist. Also ich meine, manche denken, wir sind dann so fast mit Gott auf Augenhöhe oder so, so, hallo Digga, ja, so, aber nee, nix da, weil, also wenn die Engel, die kennen, also die sind ja nur wirklich schon länger bei Gott, ja, wenn die nichts anderes zu sagen haben als heilig, 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 was sollen wir denn sagen, wenn wir in den Himmel kommen? Also ganz ehrlich, ich möchte euch, mir ist das ganz wichtig, dass wir da ehrlich sind zu uns selber, ob der Himmel nicht einfach nur eine Projektion von dem ist, wo wir denken, ah, das wäre gut und das wäre toll, da geht es uns allen gut, da sind wir alle glücklich und wir sind reich und was auch immer und haben Coca-Cola. Aber das ist nicht das, worum es geht. Es geht nämlich viel, viel mehr um Jesus. Und das ist auch heute mein Thema. Ich weiß, jetzt ist ein interessanter Einstieg für die Predigt, aber ich möchte heute ein ganz schweres Thema uns vor Augen führen, über das die Bibel aber sehr viel spricht. Das Neue Testament redet sehr viel über Irrlehre. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir selber erkennen können, was Irrlehre ist und was gesunde Lehre ist. Und eine Sache habe ich gerade schon gesagt, gesunde Lehre weist auf Jesus hin. Wenn wir Jesus im Zentrum haben, das ist schon mal richtig, richtig gut. Ich möchte noch ein Wort verlieren, weil ich jetzt vielleicht einige verunsichert habe über diese Bücher, über den Himmel. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie realistisch das ist, wie viel Recht sozusagen die Leute haben, die das da anscheinend haben. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass das weit über die Sachen hinausgeht, was uns die Offenbarung berichtet. Und in der Offenbarung steht am Ende, das nehmen manche gerne aus dem Kontext, aber für den Kontext der Offenbarung stimmt es auf jeden Fall. Im letzten Kapitel, also ganz am Ende der Bibel, Kapitel 22 von der Offenbarung, Vers 18 und 19 heißt es, ich erkläre jeden, der die prophetische Botschaft dieses Buches hört, wer dieser Botschaft etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wer von der prophetischen Botschaft dieses Buches etwas wegnimmt, dem wird Gott wegnehmen, was ihm in diesem Buch als sein Anteil zugesprochen ist. Das Recht, vom Baum des Lebens zu essen und das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen. Also die Bibel ist hier ganz hart und ganz klar, dem sollen wir nichts hinzufügen und auch nichts weglassen. Ja? Also bei aller Neugierde, die ist total menschlich und total verständlich. Wir wollen natürlich wissen, wie es im Himmel aussieht. Aber lasst uns nicht über das Ziel hinausschießen, irgendwelche Sachen, Behauptungen aufstellen oder Glauben von anderen, die meinten, sie hätten da irgendwas gesehen, wenn es am Kern der Sache vorbeizielt. Also das krasseste Beispiel war so ein Typ, der hat auch so ein Buch geschrieben, ist jetzt auch egal, wer das ist. Und der hat dann einmal darüber gepredigt und hat erzählt und hat er das gesehen und dann war sich nicht mehr ganz sicher. Und es ging da anscheinend darum, dass er Gott gesehen hat. Und er konnte sich noch nicht mehr erinnern, ob er Gott gesehen hat. Ich meine, was ist denn das für eine Vision? Das kann doch nicht sein, dass du in den Himmel kommst und nicht mehr weißt, ob du Gott gesehen hast. Ganz ehrlich, oder? Also das sollen wir nicht glauben. Deswegen möchte ich euch ans Herz legen, diese Bücher, ich glaube, der Nutzen ist sehr, sehr gering. Was die Bücher uns bringen, ist vielleicht, dass wir uns auf den Himmel freuen, aber die Frage ist, aus welchem Grund? Nur weil die Straßen aus Gold sind, das sollte nicht der Grund sein, warum wir in den Himmel wollen. Und wisst ihr, dass diese Neugierde, dass wir das wissen wollen, wie es im Himmel ist, die ist schon ganz alt. So, jetzt habe ich ganz harte Worte gesprochen. Könnt ihr euch nochmal entspannen kurz? Also, das ist schon damals passiert. Wisst ihr, es gibt ja 66 Bücher in der Bibel. Aber damals war ja die große Frage, welche Bücher kommen denn jetzt in die Bibel und welche nicht? Es gibt nämlich bestimmt noch 100 mehr, die nicht in der Bibel sind. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Es gibt auch noch die Apokalypse des, also die Offenbarung des, und da kommt ein anderer Name, oder die Offenbarung des so und so. Oder es gibt noch andere Offenbarungen, denen wir ja auch keinen Glauben schenken. Wir glauben, dass die Bibel, so wie sie ist, vollständig ist und dass alles Wichtige da drin steht. Amen? Genau, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir die Bibel haben, auf Deutsch, in so vielen verschiedenen Übersetzungen. Richtig gut. Man muss kein Griechisch können, wir haben richtig gute Übersetzungen, aber man darf natürlich Griechisch lernen, wenn man das möchte. Und damals gab es noch andere Offenbarungen, weil das war nämlich so ein Hype. Alle wollten natürlich wissen, wie sieht es im Himmel aus. Und dann haben sich Leute hingesetzt und irgendwas aufgeschrieben und haben natürlich behauptet, dass Gott das ihnen gezeigt hat, ganz klar. Aber die Apostel und so, die waren damals zum Glück weise genug, um das rauszufiltern, um zu sagen, nee, hier geht es um was ganz anderes, das ist totaler Blödsinn. Ja? Also es gab damals ganz viele Leute, die auch den Himmel gesehen haben, aber das ist nicht in der Bibel gelandet. Und das auch aus einem bestimmten Grund, weil es nicht auf das Ziel hinweist. Und ein anderes Beispiel ist das Thomas-Evangelium. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie Jesus als Kind war. Das wäre doch interessant zu wissen, oder? Hat er sich nie gestritten? Hat er nie seiner Mama widersprochen? Oder weiß ich nicht. Also ich finde, da kommen viele Fragen auf, wenn wir über Jesu Kindheit nachdenken. Und da hat sich auch jemand hingesetzt, hat gedacht, daraus mache ich einen Bestseller. Und hat das ist das Thomas-Evangelium. Ist natürlich nicht von Thomas, das hat irgendwer anders geschrieben. Aber er hat natürlich so getan, als wäre er Thomas. Hat geschrieben, was Jesus in seiner Kindheit gemacht hat. Ganz spannende Sachen stehen da drin, aber es ist totaler Blödsinn. Ja? Also es stillt unsere Neugier, aber es ist totaler Blödsinn. Es geht nicht um das Wesentliche, es ist nicht wichtig für unsere Errettung oder wir können daraus auch nichts Gutes für unser Leben lernen. Und heute der Haupttext, den wir uns zusammen anschauen wollen, der ist im 1. Timotheus. Wir lesen später auch noch was aus dem Hebräerbrief, aber jetzt erstmal 1. Timotheus. Das Problem der Irrlehren ist nämlich ein ganz altes. Die Briefe, falls ihr das geschichtlich einordnen wollt, die sind älter als die Evangelien. Also die Briefe, die meisten Briefe in der Bibel, die gab es schon bevor es die Evangelien gab. Die waren schon im Umlauf. Die Leute hatten das Alte Testament und hatten einige Briefe. Zum Beispiel der Römerbrief, der war wahrscheinlich so ein theologisches Werk. Da steht alles Wichtige drin. Und Paulus schreibt jetzt hier an Timotheus einen Brief, weil nämlich in der Gemeinde, wo Timotheus da ein paar Sachen regeln soll, wo er da die Gemeinde betreut, da laufen einige Sachen falsch. Und wir schauen uns an das 4. Kapitel vom 1. Timotheusbrief und ich fange einfach mal an, zu lesen. Also noch ganz kurz zum Kontext. Paulus schreibt also an Timotheus. Timotheus ist ein bisschen sein Schüler, also Paulus ist der Mentor. Timotheus ist noch recht jung, aber wahrscheinlich heißt das, er ist 30 oder so, aber das war anscheinend wohl recht jung für einen Gemeindeleiter. Paulus schreibt auch später noch Dich soll keiner wegen deines Alters geringschätzen. Also deswegen nehme ich mir jetzt auch mal raus mit meinen jungen 25 Jahren. Nee, 26 bin ich inzwischen. Ich vergesse es immer wieder. Es ändert sich jedes Jahr. Genau. Nehme ich mir jetzt mal raus hier, das zu sagen, was ich verstehe, was die Wahrheit ist. Also, wir gucken in die Bibel. Kapitel 4 von 1. Timotheusbrief. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind und von scheinheiligen Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Krasse Worte, oder? Das ist echt mal sehr bildhaft hier. Diese Leute verbieten, jetzt kommen Beispiele, was die so machen, solche Leute. Diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. Erstmal bis hier. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir vor dem Essen beten. Wir danken für das Essen und wir segnen es. Dadurch ist alles rein sozusagen. Also steht zumindest hier so. Das ist natürlich besonders wichtig für die Leute, die einen jüdischen Hintergrund haben, weil die ja sehr darauf achten, was sie essen. Bei uns gibt es auch einige, die müssen darauf achten. Manche vertragen kein Schweinefleisch oder so. Aber im Allgemeinen sagt Gott, alle Speise ist okay. Wir dürfen das alles essen. So, und hier gibt es also Leute, die behaupten jetzt, nee, also wenn du wirklich richtig heilig sein möchtest, dann kannst du das nicht essen. Und heiraten, nee, das geht auch nicht. Nee, also du musst besser alleine sein, das ist viel heiliger und so. Ich glaube schon, dass es die Gabe der Ehelosigkeit gibt. Und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn Leute denken, dass bestimmte Sachen nicht essen, dass das für sie besser ist und sie machen das aus Liebe zu Gott, ist das völlig in Ordnung. Was hier das Schlechte ist, ist, dass sie das anderen aufdrücken wollen. Und das ist ein Verhaltensmuster, da kommen wir später nochmal zu. Aber was wir jetzt hier sehen können, ist auf jeden Fall, das Interessante ist, dass diese falschen Lehren, die kommen aus der Gemeinde. Ja, hier steht scheinheilige Lügner. Also ich möchte niemanden verurteilen. Ich würde niemals sagen, das ist ein Irrlehrer. Ich habe mal, wenn man googelt nach falschen Lehren, dann findet man ganz viel über falsche Lehrer, wollte ich gar nicht wissen. Falsche Lehren wollen wir wissen. Ja? Die müssen wir identifizieren. Das müssen wir ganz klar trennen. Nicht den Menschen verurteilen oder verdammen, sondern die Lehre, wenn sie nicht biblisch ist, wenn sie nicht standhält, wenn es nicht auf Jesus hinweist letztlich, dann ist sie fatal, dann ist sie gefährlich und führt uns in die Irre. Also noch ein bisschen historischer Hintergrund. Wir haben ja schon in der Offenbarung gesehen, man soll nichts hinzufügen, nichts wegnehmen. Das war damals schon ein Problem, als Jesus diskutiert hat mit den Pharisäern und den Sadduzäern. Das sind zwei Gruppen. Und die Sadduzäer, das waren so eher die Liberalen. Die haben zum Beispiel nicht an Engel geglaubt, nicht an Geister geglaubt, es gibt kein Leben nach dem Tod. Und die haben nur die Tora als Gottes Wort angenommen. Also nur die ersten 5 Bücher Mose. Deswegen, interessanter Gedanke, wenn Jesus mit Sadduzäern argumentiert, benutzt er nur Bibelstellen aus der Tora, weil das andere haben die gar nicht geglaubt. Aber selbst nur mit den 5 Büchern Mose schafft Jesus das, denen zu zeigen, dass das nicht richtig ist, was sie glauben. Und die Pharisäer, die waren die Konservativen, die waren gesetzlich. Die haben zu dem, was es schon alles gab, zu der Tora und den anderen Schriften, haben sie noch Sachen hinzugefügt. Noch hunderte andere Gesetze. Ja? Also seht ihr die beiden Richtungen? Die Sadduzäer, die haben was weggenommen. Haben gesagt, nee, das ist nicht von Gott, das mögen wir nicht. Die waren so ein bisschen picky. Die haben sich so rausgesucht, was sie mögen. Und die anderen, die Pharisäer, die sind von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Die haben noch alles Mögliche dazu gemacht, ja. Viel zu viel, voll über das Ziel hinausgeschossen. Jesus sagt, das ist total unfair, was ihr für Lasten den anderen auferlegt. Das ist total unmenschlich. Genau. Und beides sollen wir also nicht machen. Wir sollen nicht von dem Zentralen, von dem Evangelium, sollen wir nichts wegnehmen. Wir sollen auch nichts hinzufügen, weil das auch kaputt macht. Und genau, das möchte ich noch einmal betonen. Wichtig ist es, dass ihr Lehre ist deshalb so gefährlich, weil sie nicht offensichtlich ist. Ja. Wenn es offensichtlich falsch ist, wird es ja keiner glauben. Ja. Aber es ist nicht offensichtlich falsch. Wisst ihr, der Teufel, der kennt nämlich zum Beispiel auch die Bibel. Und als er Jesus versucht, dann nimmt er nur Bibelzitate. Er sagt, aber in der Bibel steht doch, Gott beschützt dich doch, du kannst doch nicht mal deinen Fuß verletzen. Ja? Dann kannst du ja auch vom Tempel springen, oder? Also der Teufel nimmt einen Bibelvers, nimmt den aus dem Kontext eigentlich, er lässt nämlich die restliche Bibel weg, restliche Bibel außer Acht, nimmt nur diesen einen Vers und versucht Jesus damit, aber hier steht doch das in der Bibel. Ja, und das macht er mehrmals und das ist auch das Typische bei Irrlehrern. Es steht irgend so ein Bibelvers da, aber es stimmt eigentlich gar nicht, weil der ganze Kontext fehlt. Einmal meistens ist der Vers aus dem Zusammenhang gerissen oder ja, die ganze Bibel, wenn man die ganze Bibel betrachten würde, würde man eigentlich auf eine andere Schlussfolgerung kommen. Also deswegen ist mir heute ganz wichtig zu sagen, wir müssen die Bibel wirklich im Gesamten lesen, ja? Wir können uns nicht was rauspicken. Das Wort für Irrlehre im Griechischen, das, also was wir benutzen, also eingedeutscht heißt es Heretik, also man sagt vielleicht, ein Heretiker ist ein Irrlehrer, das kommt von Heiresis oder Heireo, glaube ich, genau. Ist auch egal, wie es ausgesprochen wird, wissen wir sowieso nicht mehr, wie die damals gesprochen haben, aber so schreibt man es zumindest und das bedeutet auswählen. Das heißt, ich suche mir raus, was mir besonders gut gefällt. Also den Vers aus der Bibel, den mag ich. Da baue ich meine ganze Theologie drauf. Oh, den kann ich auch noch nehmen. Ja, das ist so rauspicken. Das ist ganz typisch für Irrlehre, dass ich mir was rauspicke. Aber das geht nicht. Wir müssen das Ganze nehmen. Wir müssen das ganze Evangelium und die ganze Bibel, das ist Gottes Wort. Da müssen wir unseren Glauben drauf bauen. Und wir schauen mal weiter in den Text, was hier jetzt passiert. Jetzt sagt nämlich Paulus dem Timotheus, wie er damit umgehen soll. Also falsche Lehren gibt es immer wieder, gab es damals, gibt es heute, nichts Neues. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sagt also Paulus zu Timotheus, wenn du den Geschwistern diese Dinge klar machst, erweist du dich als ein guter Diener Jesu Christi. Du zeigst damit, dass die Botschaft des Glaubens deine Nahrung ist, diese gute Lehre, der du so treu gefolgt bist. Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingeben, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Also hier nimmt er Bezug auf unheilige und kindische Spekulationen. Und das ist genau das, was ich am Anfang erwähnt hatte, zum Beispiel, wo es um den Himmel geht, wie hübsch da alles ist, oder auch Jesu Kindheit. Es gibt auch noch andere Sachen, wo wir neugierig sind, wie war denn das? Und das nennt Paulus hier kindische Spekulationen. Es ist völlig unwichtig, ja, und daran halten sich Leute zu lange auf, das ist nicht gut. Stattdessen schlägt Paulus vor, übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Amen. Also wir sollen so leben, dass Gott die Ehre bekommt. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, wie wir leben. Ja. Wir sollen ein geheiligtes Leben führen. Da kommen wir noch später drauf zurück. Und jetzt, weil ja hier in dem Fall vom Timotheusbrief geht es ja um Irrlehren, die vor allem darum gehen, dass man sozusagen besonders heilig leben muss. Man kann das nicht essen oder man sollte nicht heiraten, also irgendwas nicht tun, damit man noch heiliger ist. Da sagt Paulus, nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren, oder man kann es auch übersetzen, körperliche Entbehrungen zu ertragen, bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich. Weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Wahres Leben kommt aus der Ehrfurcht vor Gott. Es gibt ganz spannende Bibelstellen über die Furcht Gottes. Gibt es ganz viel, das ist der Anfang aller Weisheit. Und also die Furcht Gottes, die lehrt uns ganz viel. Und Gottes Furcht hat nichts damit zu tun, dass wir Angst haben vor Gott. Obwohl, jetzt kommt's, es gibt auch im Neuen Testament diese Verse, die sagen, es ist schrecklich, in die Hände Gottes zu fallen. Ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, die würden wir manchmal gerne ausradieren. Ja, weil wir denken, aber Gott ist doch lieb und gut und so. Ja, Gott ist Liebe und er ist radikal. Aber was gut ist und was Liebe bedeutet, das müssen wir schon Gott überlassen, wie er das definiert. Da können wir nicht unsere Vorstellung mit unseren modernen, weiß ich nicht, soziologischen Erkenntnissen oder so drauf projizieren. Ja, sondern was Gott als gut erklärt und was er macht, das ist gut, das müssen wir so hinnehmen. Zum Beispiel, jetzt kommt eine krasse Aussage, aber das ganze Gericht, was von Gott kommt, das ist auch gut, weil Gott macht nur Gutes. Versteht ihr? Alles, was Gott macht, ist gut. Er macht keine Fehler. Und wenn er Gericht androht, dann hat er dann wohl das Recht dazu und auch einen Grund. Und dann müssen wir das so hinnehmen. Und ich sage nicht, dass wir einfach alles so akzeptieren müssen und nicht verstehen und so. Nee, Gott möchte, dass wir sein Herz kennenlernen, dass wir das verstehen lernen. Aber es ist schwierig, wenn wir das versuchen auszublenden und nur auf das für uns scheinbar Gute schauen. Das geht nicht. Das ist dieses Picky. Ich suche mir was raus, was ich gerne mag. Das ist ein Charakter von ihrer Lehre. Ja, also es ist viel besser, Gott die Ehre zu geben, als wilde Spekulationen zu machen oder sich von irgendwas zu enthalten, was gar nicht notwendig ist. Ja, wir lesen noch hier ein paar Verse weiter. Das ist ein wahres Wort, das vollste Zustimmung verdient. Also Amen, sagt Paulus hier zu dem, was er selber schreibt. Es weist auf das Ziel hin, für das wir uns abmühen und für das wir kämpfen. Denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Und er ist der Helfer und Retter aller Menschen. In besonderer Weise derer, die an ihn glauben. Hier redet er davon, dass wir uns abmühen und dass wir kämpfen für das Ziel, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Weil er uns rettet, wenn wir an ihn glauben. Und hier möchte ich auf was nochmal eingehen, auf den Glauben. Weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass wir eine falsche Vorstellung haben, was Glauben bedeutet. Und eine super Bibelstelle, die uns über Glauben berichtet, ist Hebräer Kapitel 11. Die ist bei mir übertitelt mit, was Glaube ist. Wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel durchgehen. Ich versuche das jetzt mal hier in Kürze uns zusammenzufassen. Ja? Aber ich lese mal die ersten zwei Verse vor. Also Hebräer Kapitel 11, die ersten zwei Verse. Was ist denn eigentlich Glaube? Also was ist das, was uns letztlich rettet? Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und jetzt folgen ganz viele Beispiele und dann sagt der Schreiber von Hebräer, wir wissen leider nicht, wer es ist, aber es war ein kluger Mann oder eine kluge Frau, gibt uns ganz viele Beispiele und sagt dann noch, ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit oder noch mehr Platz, aber ich höre mal auf, es gibt noch mehr Beispiele, aber dann erzählt er von Abraham und von Rahab und ganz viele Menschen, die sich auf Gott verlassen haben. Und das ist genau das, was der Glaube eigentlich ist. Das heißt, ich verlasse mich 100% auf Gott. Ich glaube, dass er es gut meint. Ja, also auch wenn ich es nicht sehe, die Erfüllung dessen sehe ich noch nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass das stimmt. Ja, also der Glaube ist mein volles Vertrauen auf Gott setzen. Und jetzt ist mir ganz wichtig zu sagen, dass unser Glaube ist wichtig, aber es ist viel wichtiger, dass wir an Gott glauben, an den großen Gott, als dass wir einen großen Glauben haben. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Jesus uns von dem Senfkorn erzählt. Ja, da geht es darum, dass die den Dämonen nicht austreiben konnten und so weiter. Und dann sagt Jesus, ja, weil ihr nicht glaubt, wegen eures Unglaubens. Und jetzt das Ding, dann sagt er, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn. Oh, das muss riesig sein, oder? Ja, wisst ihr, wie groß? Also Senfkorn, gibt noch andere, die sind so, ne? So, okay, jetzt kommt's. Wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann könntet ihr Berge versetzen. Ja. Was uns das sagen möchte, ist nicht, dass unser Glaube groß sein möchte. Nee, das sagt, unser Glaube muss da sein. Wenn er so klein ist, dann kann Gott, also dann bewegt das Berge, aber nicht wir bewegen Berge, sondern Gott bewegt Berge. Ja? Also unser Glaube ist so klein und was Gott daraus macht, ist wunderbar. Also wir glauben an einen großen Gott, deswegen reicht kleiner Glaube aus. Jetzt nochmal andersrum. Es geht nicht darum, manche Menschen glauben, wir bräuchten einen Glauben so groß wie ein Berg, um einen Senfkorn bewegen zu können. Aber das ist nicht der Fall. Wir brauchen nur Senfkorn-Glauben und der Berg wird sich versetzen, ja? Und ganz wichtig, Glaube, Senfkorn-Glaube heißt, ich lege mein ganzes Vertrauen in Gott. Ich verlasse mich wirklich auf Gott und glaube, dass er es gut meint. Und ich habe jetzt ein Wort dafür gefunden, was Gott nicht möchte, ist Toilettenglauben. Ich erkläre euch, was Toilettenglauben ist. Ich glaube jetzt aber, das ist Toilettenglaube. Ja. Das ist so wie Da macht man sich verrückt. Das ist so wie, ich denke jetzt nicht an den rosa Elefanten, Ich weiß nicht, ob ihr das mal ausprobiert habt. Funktioniert nicht so gut, bei mir zumindest. Ich muss immer an den rosa Elefanten denken. Ja. Also Gott möchte kein Toilettenglauben, wirklich nicht. Sondern er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und wirklich, es geht hier um ein Senfkorn, es geht um nicht viel. Wir müssen einfach Gott vertrauen. Er ist groß. Nicht unser Glaube ist der große Faktor in der Rechnung, sondern der große Gott ist der große Faktor in der Rechnung. Amen. Also Gott ist groß, Gott ist viel größer und unser Glaube reicht aus. Ja, das möchte Jesus sagen. Wenn ihr glaubt, wenn ihr Gott vertraut, dass er es gut meint, das reicht aus. Genau. Und Glaube, mein Vertrauen auf Gott, hat schon was zu tun mit dem, was ich mache. Ja? Also, das muss ich irgendwie zeigen, ganz klar. Das betont Jakobus so. Euer Glaube muss doch irgendeine Auswirkung haben. Man kann nicht immer Rückschlüsse ziehen. Ne? Man kann nicht anhand dessen, was jemand macht, sehen, was er glaubt. Nicht immer. Ne? Aber Gott weiß es, der kennt unser Herz. Aber wenn wir wirklich glauben, dass Gott es gut meint, dann werden wir uns auch entsprechend verhalten, oder? Dann werden wir ihm danken und unserem Nächsten Gutes tun und so weiter. Also wir werden ganz viel machen, wenn wir das verstanden haben, wenn wir Gott wirklich vertrauen. Und wie gesagt, ihm vertrauen heißt vor allem dieses, ich weiß, er meint es gut. Ich weiß, er meint es gut. Aber wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht klein machen und das, was wir als gut verstehen, nur da reinpacken in diese ganze Sache. Alles, was Gott macht, ist gut. Und vieles können wir nicht verstehen. So, mein Predigtskript ist so lang. Weiter geht's. Ja, manche denken, und das ist wieder ähnlich, manche denken, es gibt Christsein für Fortgeschrittene. Ja. Also wenn du denkst, ah ja, der Glaube ist langweilig und das mit Jesus, und dann habe ich verstanden, jetzt will ich mal was Neues, jetzt will ich mal was machen oder so, ja. Christsein für Fortgeschrittene gibt es leider nicht. Ja, also du musst Gott glauben, du musst wirklich dein ganzes Herz an ihn hängen, das kannst du machen, das ist dein Teil, du darfst ihm vertrauen, die Wahl gibt er dir, aber du bist kein, es gibt keinen Superchristen, es gibt keinen Profi-Christen oder so, ne. Das ist nicht das, was, wonach wir streben sollen. Ich habe hier eine Frage aufgeschrieben, die muss ich mir selber auch zu Herzen nehmen. Würdest du Jesus auch dann lieben, wenn er dich in Anführungszeichen nur erretten würde und dir alles andere genommen wird in dieser Welt? Die ist hart. Würdest du Jesus auch dann lieben, wenn er dich errettet, aber du alles andere in dieser Welt verlierst? Wisst ihr, wir denken so oft, wir haben ein Recht darauf, dass es uns gut geht. Wir haben ein Recht darauf, dass wir gesund sind, dass wir genug Geld haben, dass wir was auch immer, was du dir wünschst, ja, Selbstbestimmung und so weiter. Aber lasst mir dir sagen, das ist nicht das, was Gott für uns möchte. Er möchte vor allem, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das sagt uns die Bibel. In der Bibel steht zum Beispiel nicht, Gott möchte, dass wir alle gesund sind. So, jetzt denkst du vielleicht, oh, was, wie? Nee, also, natürlich möchte Gott nur das Gute für uns, ja? Das Allerbeste. Aber was ist denn das? Was ist denn das Allerbeste für uns? Ich glaube, das Allerbeste für uns ist, wenn wir erkennen, dass wir Jesus brauchen und dass er uns retten kann und dass er das auch tut. Jesus rettet uns. Das ist das Allerbeste. Und das möchte Gott für uns. Das möchte er wirklich für uns. Daran ist überhaupt kein Zweifel. Aber bei dem anderen müssen wir ganz ehrlich zu uns selber sein. Also Gott möchte uns segnen, ja? Auf jeden Fall. Gott möchte uns segnen und das macht er auch. Ich freue mich total. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Job seit letztem Monat. Ich bin total dankbar, dass Gott mir den geschenkt hat, ja? Ich kann nur Danke sagen. Aber ich habe kein Recht darauf und ich habe das auch nicht mir verdient oder so, ja? Sondern ich kann einfach dankbar sein. Der Timotheusbrief, also Paulus sagt uns in Kapitel 6, steht's. Da geht's um Reichtum. So, wo habe ich das aufgeschrieben? Jetzt komme ich hier durcheinander mit meinen Notizen. Ich hab's gleich. Ihr könnt ja mal mitlesen. Ist immer gut, wenn man die Bibel dabei hat. Man muss ja nicht alles prüfen. Also es ist in Kapitel 6, ich sehe nur gerade den Vers nicht. Da sagt ihr, wenn ihr genug habt, wenn ihr Essen und Kleidung habt, dann habt ihr genug. Da sagt er, und dann seid dankbar. Hier, jetzt habe ich es. Vers 8, also 1. Timotheus 6, Vers 8. Wir fangen bei Vers 6 an. Also, jetzt kommt's. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Hier haben wir wieder die Ehrfurcht vor Gott, das bringt uns Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich an einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Also die Liebe zum Geld, die führt uns in die Irre. Und das Interessante ist, Jesus spricht so viel über Geld. Wisst ihr warum? Wie wir mit Geld umgehen, das zeigt ganz viel über, wie wir mit allem anderen umgehen. Wisst ihr? Also das ist so ein Indikator. Ja? Wenn ich an meinem Geld festklammer oder so, dann zeigt das wahrscheinlich, dass ich geizig bin, dass ich denke, dass ich nicht genug habe. Aber so sollen wir nicht denken. Ja? Die Bibel fordert uns auf, unseren Besitz zu teilen mit Leuten, die wenig haben oder die nichts haben. Ja? Das sollen wir tun, das ist der Wille von Gott. Es geht nicht darum, dass wir alle reich werden, uns bereichern. Es geht nicht nur um mich. Und deswegen, hier ging es jetzt um Geld, aber mir ist das wichtig zu sagen, man nennt das ja Wohlstandsevangelium. Es geht auch um andere Sachen und da musst du ganz ehrlich zu dir selber sein und dein Herz prüfen. Also ich finde in der Bibel nicht, dass Gott möchte, dass wir alle gesund sind und dass wir alle reich sind und dass wir alle fröhlich sind. Also fröhlich in ihm, ja, das schon, aber ich möchte mal auf diesen Punkt Gesundheit eingehen, weil das, glaube ich, sowas ist, wo viele immer so hin und her gerissen sind. Aber Gott möchte doch, dass wir gesund sind. Und dann gibt es zum Beispiel diese Jesaja-Stelle, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, aber, wir werden alle irgendwann im Himmel sowieso gesund sein, das ist richtig. Und ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der ältere Sohn, dem wird gesagt, du hast doch alles hier. Aber was er hatte, war vor allem die Gemeinschaft mit dem Vater. Und er wollte aber das Tier schlachten und so und das gehört ihm theoretisch alles, aber er kann nicht unbedingt total frei über alles verfügen. Ja? Der Vater lebt ja auch noch. Wenn der ältere Sohn jetzt sagt, ja, ich nehme alles für mich, dann verhungert der Vater oder so, das ist doch nicht, also es gibt keinen Sinn. Versteht ihr vielleicht, was ich mit meinem Logik meine? Also natürlich gehört das dem Sohn, was dem Vater gehört, aber er hat noch nicht auf alles unbedingt sofort seinen Anspruch und Anrecht. Ja? Wenn jetzt dein Sohn 4 ist oder so, weiß er genau, was er will. Sagst du, ja, alles, was mir gehört, gehört dir. Papa, ich will ein Auto. Oh, okay, ja, was machst du denn jetzt? Nee, also Gott weiß am besten, was für uns gut ist. Und wir kriegen nicht alles sofort. Und deswegen müssen wir mit seinem Zeitplan auch zurechtkommen. Wir denken halt oft, dass wir es besser wissen als Gott. Dass wir meinen, aber ich will das jetzt sofort. Ja. Und wir sind halt in so einer Instant-Gesellschaft, wo vieles schnell geht und sofort geht. Aber Gott hat seinen Zeitplan. Ich finde ein ganz spannendes Beispiel, das passt auch zu ihrer Lehre. Ich weiß, wir springen heute ein bisschen durch die Bibel, aber ich glaube, ihr kommt mit. Ist das, wo Jesus, das erste Wunder von Jesus, da macht er Wasser zu Wein. Total spannend. Einmal denkt man sich so, war das jetzt wirklich nötig? Muss der jetzt wirklich Wasser zu Wein machen? Die waren doch schon angetrunken, nur damit die jetzt noch mehr Spaß haben, macht er nochmal 600 Liter neuen Wein. Wofür das denn, ja? Kann man ausrechnen, war ungefähr so viel. Und das Interessante ist aber, also einmal ist das Interessante, Jesus sieht die Not von dem Hochzeitspaar. Das hätte sich enorm blamiert, wenn der Wein alle gewesen wäre. Es wäre furchtbar katastrophal gewesen. Hätten alle später immer noch gesagt, weißt du noch, die und die, da war der Wein leer, so peinlich. Ja. Das wäre damals die Blamage schlechthin gewesen. Und Jesus nimmt das ernst, ja? Also Jesus sieht das, was wir wollen und was wir meinen zu brauchen. Davon wollte ich gar nicht abrücken. Gott sieht, was du brauchst. Der versteht deine Situation. Wirklich. Aber wir müssen ihm vertrauen, dass er wirklich weiß, was das Beste für uns ist. Und hier kommt nämlich dann Maria zu Jesus. Das ist Johannes 2. Da habt ihr die Geschichte. Also das erste Wunder von Jesus. Total spannend. Und Maria sagt zu Jesus, du Jesus, die haben keinen Wein mehr.
Ja.
Hört ihr diesen Unterton darin? Ich weiß nicht, was Maria da... Finde ich interessant, ja. Und dann weist Jesus sie ganz scharf zurecht. Also er ist respektvoll, aber er sagt ihr, du, lass das mal meine Sorge sein. Ich habe meinen Zeitplan. Ich mache das, wenn ich das für richtig halte. Ja, das sagt Jesus ihr hier. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Das Letzte, was wir von Maria lesen, die letzte wörtliche Rede, was Maria in der Bibel sagt, ist das, was sie jetzt sagt. Sagt sie nämlich zu den anderen. Das, was er sagt, was Jesus sagt, das tut. Finde ich richtig cool. Die Maria, die so hoch gelobt wird, sie ist auch eine besondere Frau gewesen, auf jeden Fall. Wir sollen nicht zu ihr beten. Aber wenn wir das machen könnten, dann würde sie wahrscheinlich uns das sagen. Was Jesus sagt, das tut. Ja, also super. Maria ist eine gute Frau und sie sagt uns was ganz Wichtiges. Was Jesus sagt, das tut. Und sie hat nämlich hier auch irgendwie versucht, so ein bisschen Jesus da, kannst du nicht mal was machen? Das wäre doch jetzt echt notwendig. Ja, also siehst du nicht, das muss doch jetzt hier, wir brauchen jetzt hier ein Wunder oder was auch immer sie gedacht hat. Ich weiß es nicht. Jesus hatte ja bis jetzt noch keine Wunder gemacht. Vielleicht hatte sie da eine Ahnung. Aber das ist so dieses, wenn wir meinen, es besser zu wissen und versuchen, Gott zu kontrollieren. Und das ist nämlich eine Sache, jetzt kommt, das ist eine ganz große, jetzt kommen wir in eine Richtung nochmal, eine Richtung von ihrer Lehre. Die ist nämlich, dass wir die Kontrolle haben wollen. Das ist total menschlich. Wir wollen die Kontrolle haben. Wir wollen sein wie Gott. Ja, wir wollen sagen, was abgeht. Und im Alten Testament gibt es dafür eine Sache, die dafür bildhaft, also was heißt bildhaft, die das repräsentiert, die genau diese Haltung widerspiegelt. Könnt ihr mir noch folgen? Seht ihr den roten Faden? Okay. Also es geht um ihre Lehre, ja, falls ihr das noch nicht, also darum geht es heute. Und eine Sache ist, wenn wir kontrollieren wollen, das ist schlecht. Jesus möchte uns Verantwortung geben, aber wir müssen gucken, dass wir in dem bleiben, was er uns auch wirklich anvertraut hat. Im Alten Testament wird eine Sache ganz, ganz scharf verurteilt und das ist Zauberei. Und wisst ihr, Zauberei ist nichts anderes als ich kontrolliere. Ich kann jetzt machen, dass hier das und das passiert, weil ich das gerne möchte. Ja, das ist Zauberei und das wird total verurteilt. Ich glaube, es gibt sogar Todesstrafe. Können wir mal nachlesen? Aber auf jeden Fall ist Gott voll dagegen. Und an einer anderen Stelle sagt er, Rebellion ist vor dem Herrn, ist dem Herrn ein Greuel, genau wie Zauberei. Da wird es verglichen. Zauberei ist quasi, ich will das selber kontrollieren. Ich will jetzt hier meine magische Formel sprechen und dann passiert, was ich möchte. Und da müssen wir ganz aufpassen, dass wir das nicht tun. Dass wir nicht, wenn es nicht Gottes Zeitplan entspricht, dass wir Sachen aussprechen, die vielleicht gar nicht seinem Willen entsprechen. Also, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen hart oder so, aber ich glaube, manchmal ist es zum Beispiel nicht dran, dass jemand geheilt wird. Zumindest nicht jetzt. Und wenn ihr jetzt hier mir da was am Kopf knallen wollt, dann mache ich es persönlich. Also mein Papa, der ist gestorben an einer Krankheit. Ja, ich mache es jetzt bewusst persönlich. Und es gab Leute, die haben gesagt, ja, ihr hättet mehr beten müssen oder ihr hättet den und den Prediger einladen. Oder die hatten die Lösung, ja, und die hatten den Zauberspruch. Die wussten, wie man das regelt, ja. Und wir wussten es leider nicht, ja. Aber so ein Blödsinn, so ist Gott doch nicht. Gott ist doch kein Automat, wo man die richtige, weiß ich auch nicht, kein Spielautomat, wo du die richtige Kombination kriegen musst oder so. So ist Gott nicht. Nee. Und ja, also vielleicht denkt ihr ja auch trotzdem, ihr wisst es besser und ihr hättet gewusst, was mein Vater gerettet hätte. Kann ja sein, aber jetzt ist er nicht mehr da. Und ich finde das so schwierig, wenn man einfach so ganz, ich sag mal, ganz platt einfach sagt, Gott möchte, dass alle gesund sind. Das ist so ein, ja, er möchte natürlich, dass es uns gut geht und Gesundheit gehört auch mit dazu, aber es ist nicht das Wichtigste und Gott hat manchmal einen größeren Plan. Das ganze Buch Hiob handelt davon, dass Hiob alles Mögliche verliert und es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Also die Bibel nennt uns keinen und wir wissen auch keinen. Die Bibel sagt, er hat alles richtig gemacht. Also es hat nicht daran gelegen, dass er was falsch gemacht hat. Aber das ist das, was wir oft denken, wenn nämlich dann diese Aussage kommt, Ja, eigentlich müsstest du ja gesund sein. Dann denke ich, oh, was habe ich denn? Habe ich Sünde in meinem Leben? Habe ich nicht genug Glauben? Und dann kommt wieder der Toilettenglaube. Ich bin gesund oder so. Aber das funktioniert nicht. So ist Gott nicht. Kein Automat, wirklich nicht. Gott hat einfach seinen Plan und er ist größer. Wo war ich jetzt gerade? Ah ja, genau, das Buch Hiob. So, und wir finden keine Antwort darauf, warum das jetzt so ist. Und ich glaube, es wäre auch total dumm, meine Meinung, jetzt einen Grund zu suchen, warum mein Papa gestorben ist und nicht gesund geworden ist. Ja? Wer hat denn da jetzt einen schlauen Grund? Das ist doch Blödsinn. Es gibt keinen. Also, es gibt einen Grund. Wir sind nun mal in einer gefallenen Schöpfung und das ist alles Auswirkung der Sünde, des Getrenntseins von Gott. Nicht die persönliche Sünde. Da sagt Jesus bei dem Blindgeborenen, nee. Nicht seine Eltern haben was falsch gemacht, nicht er hat was falsch gemacht. Sondern Jesus möchte sich verherrlichen dadurch. Und wisst ihr, bei meinem Papa hat Jesus sich auch verherrlicht. Mein Papa, der war nämlich total dankbar. Der konnte dann irgendwann nicht mehr atmen, musste eine Atemmaske haben, 23 Stunden am Tag. Und die Krankenschwestern, die mochten ihn total, weil er immer dankbar war und er konnte nicht mehr reden. Und dann hat er mal alles aufgeschrieben. Total schön, jetzt haben wir noch ganz viel von ihm, was er so aufgeschrieben hat. Und dann ist immer ganz viel, oh, danke. Und dann hat er sich darüber gefreut und hat die Leute ermutigt, die ihn besucht haben. Und ich finde, das ist totales Zeugnis. Und es ist schade, wenn wir Gott so einschränken und denken, er müsste jetzt so wie wir, weil wir wissen es ja besser und jetzt muss doch hier das Wunder passieren, was ich brauche und so. Nee, manchmal nicht. Manchmal einfach auch nicht. Und das ist diese Versuchung, dass wir denken, dass wir es besser wissen als Gott. Das ist verständlich, aber es ist nicht gut. Wir machen dadurch Gott klein. Und die Bibel sagt uns, wir sollen Gott fürchten. Im Sinne von, ich glaube wirklich, der weiß, was er tut. Also dieser Respekt vor Gott, ja. Jetzt bin ich hier irgendwo hin und her gesprungen, muss gucken, was ich jetzt weitermache. Also, ich möchte noch so ein paar Sachen aufzählen, die, noch zu der Kontrolle. Also dieses, was ich als Zauberei benannt habe, ich möchte kontrollieren. Ja, das ist Stolz, wenn wir das wollen. Das Problem ist dabei, wenn wir meinen, wir könnten jetzt hier, also man nennt das manchmal dieses Name it, claim it, also ich sage jetzt einfach irgendwas und dann spreche ich das aus und dann wird das passieren oder so. Wenn das nicht Gottes Willen entspricht, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren und wenn doch, dann habe ich mich da ziemlich schuldig gemacht. Also der Mose hat an den Stein geschlagen, weil das ja auch schon mal funktioniert hat und da kam tatsächlich Wasser raus, das war ein Wunder, ja. Gott gebraucht Menschen, die Fehler machen, aber es war nicht Gottes Wille. Und wir machen uns damit schuldig, wenn wir Gott versuchen zu zwingen, etwas zu tun, was wir jetzt für richtig als richtig erachten. Und das Problem ist, wenn wir das machen, wenn wir versuchen, Gott zu kontrollieren, dann geben wir eigentlich, ohne es zu merken, dem Feind Raum in unserem Herzen. Deswegen spricht auch die Bibel davon, dass Irrlehre was ganz Dämonisches ist. Das ist was Teuflisches. Ja, wenn wir versuchen zu kontrollieren, dann nimmt eigentlich ganz langsam, wir denken, wir haben die Kontrolle. Ich mache jetzt, was ich möchte, aber eigentlich hat der Feind die Kontrolle über uns. Wir geben sie ihm, ganz freiwillig. Wir sagen, also wir ordnen uns dem unter, weil wir nämlich auf unsere, was wir wollen, hören, mehr als auf das, was Gott will. Und da müssen wir aufpassen, das ist so nicht, das ist der Kontrollvirus. Wir werden dann versuchen, auch andere Menschen zu kontrollieren. Und viele Irrlehren entstehen auch, weil Leute Macht haben wollen oder Geld. Und dann kontrollieren sie andere Menschen. Ein Spiel mit ihren Emotionen oder so und bereichern sich daran. Es gibt einige Fernsehprediger aus den USA, die haben riesen Villen und schicke Autos und so, weil Leute gespendet haben im Glauben, dass sie was Gutes tun, ja. Aber das ist Missbrauch, das ist totaler Missbrauch, das wollen wir nicht. Und das ist diese Kontrolle, dieser Kontrollvirus. Und es ist deshalb ein Kontrollvirus, wenn du kontrollierst, das ist kein göttliches Prinzip, wenn du kontrollierst, dann wirst du kontrolliert. Du bist nicht wirklich frei. Wenn wir uns unsere eigene Freiheit basteln, sind wir total versklavt in Wirklichkeit. Und das ist die Freiheit, die wir in Christus haben, dass wir wirklich frei sind, das Gute zu tun, das, was wir eigentlich möchten. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr nicht den einfachen Weg wählt, sondern dass wir uns ein Beispiel nehmen an Jesus, ja? Jesus hätte alles Mögliche machen können. Er hätte das Brot, die Steine in der Wüste zu Brot machen können, weil er Hunger hatte. Oder was auch immer. Oder er hätte dann eine Show abziehen können, vom Tempel springen, dann wäre er populär gewesen. Das wollte er nicht, nee. Er ist den schwierigen Weg gegangen. Und Jesus sagt uns auch, wenn wir ihm nachfolgen, dann ist nicht alles happy-clappy, sondern wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir verfolgt und dann wird es schwierig werden. Und manchmal machen wir uns das ziemlich bequem. Also ich glaube nicht, dass das jetzt schlimm ist, wenn wir... Also es ist schwierig. Petrus sagt, wenn ihr nicht verfolgt werdet, macht ihr was falsch. Okay, das ist ein bisschen krass, aber zumindest, wenn wir uns alles so bequem machen und weißt du, die haben damals um ihr Leben gefürchtet und wir reden nicht über Jesus, weil dann guckt uns ja jemand schief an, dann verlieren wir vielleicht unseren guten Ruf oder so. Aber das ist nicht gehorsam, ja? Wir müssen Gott mehr fürchten als Menschen. Und deswegen sollen wir nicht den einfachen Weg wählen. Wenn wir, Timotheus sagt uns, was wirklich, also in dem Timotheusbrief lesen wir, was wirklicher Reichtum ist. Wirklicher Reichtum ist zum Beispiel Ehrfurcht vor Gott. Ja? Also wir sollen nach Reichtum streben, aber nach dem Richtigen. Nach Demut zum Beispiel. Das ist nämlich eine große Freiheit. Und wenn man frei ist, hat man echt viel. Wenn man zum Beispiel Zeit hat. Ich finde, Zeit ist total viel wert, manchmal mehr als Geld. Versteht ihr vielleicht? Zeit haben ist total super, wenn man Freiheit hat, wenn man machen kann, was man möchte. Und dann kann man aber wirklich machen, was man möchte. Wenn wir Gott fürchten, dann sind wir wirklich frei. Und wenn wir demütig sind, dann sind wir wirklich frei, weil wir uns gerne unterordnen. Weil wir nicht rebellieren müssen. So, wie viel Zeit habe ich noch? Was sagt denn die Uhr? Oh, ich muss aufhören. Gut, also, da hätte ich mal auf die Uhr schauen sollen. Okay, machen wir es schnell. Machen wir es in Ruhe. Also ich möchte jetzt noch ein paar Irrlehren ansprechen und auch sagen, warum das falsch ist und ich möchte euch helfen zu erkennen, was der Kern ist. Also ich finde das ja wichtig, wir müssen ja selber lernen zu unterscheiden. Das sagt uns auch, Paulus sagt uns, das prüft alles und das Gute behaltet. Den Vers kennt ihr bestimmt. Ja. Und das hat nichts mit einer Gabe zu tun. Manche haben die Gabe der Unterscheidung, ja, das gibt's, aber wir alle sollen prüfen, wir alle sollen mündig werden, wir sollen uns nicht kontrollieren lassen und wir können nicht auf Glaubenserfahrung von anderen bauen. Ja, wir müssen selber die Bibel lesen, wir müssen selber mit Gott reden. Also ich glaube, wenn, okay, kurzes Beispiel, wenn ich jetzt, also meine Frau und ich, wir haben eine sehr wichtige Beziehung, nämlich eine Ehe, ja, die ist sehr wichtig und die letzten Tage hatte ich zum Beispiel nicht so viel Zeit, das war schade, aber eigentlich muss ich mit ihr reden, das ist ganz wichtig, dass wir miteinander reden, weil wenn man nicht redet, dann ist die Beziehung tot. Also manche machen das mit Absicht, die reden nicht mehr. Das ist der Beziehungskiller, wenn man nicht mehr miteinander redet, da ist die Beziehung tot. Und deswegen müssen wir im Gespräch bleiben, das ist ganz wichtig. Und deswegen müssen wir auch im Gespräch mit Gott sein, sonst haben wir die Beziehung nicht. Wir können nicht sagen, ja, ich weiß schon, ich mache. Nee, wir müssen mit Gott reden. Und er hat uns was zu sagen. Und wenn wir mehr mit anderen Leuten reden, oder wenn wir mehr, lass mich das anders sagen, wenn wir mehr in geistlichen Sachen auf andere hören als auf die Bibel, dann ist irgendwas falsch. Wir müssen mehr von Gott selber hören als von anderen. Lasst uns wirklich mündig werden. Ja? Also Gott möchte, dass wir sozusagen erwachsen werden in dem Sinne, dass wir nicht abhängig von anderen sind, aber von ihm auf jeden Fall. Aber auch wirklich von ihm. Also Ermutigung, ich hoffe, es ist ermutigend, liest die Bibel. Ja? Es gibt tolle Übersetzungen, die man auch verstehen kann. Und der Heilige Geist, der spricht zu uns. Wenn wir dieses Ding aufklappen und davor beten, sagen, Gott spricht zu mir, da steht so viel drin. Mach das, okay. Und Irrlehren bringen dich manchmal dazu, zu glauben, dass es noch was anderes gibt, was wichtiger ist. Irgendwas anderes rückt in den Fokus. Ja, ist viel wichtiger, dass wir zum Beispiel neue Offenbarungen haben, neue Visionen oder so. Also Gott spricht zu uns, auch durch neue Offenbarungen, durch neue Visionen, aber das widerspricht nicht der Bibel und es sollte auch nicht Überhand nehmen, sondern wir sollten wirklich auf die Bibel unser Leben gründen. Und wie gesagt, der Teufel benutzt auch die Bibel, der kennt die. Und dieses ein Vers rauspicken und so ist gefährlich. Du musst die ganze Bibel lesen, ja? Also, ich wollte jetzt hier keinen Stress machen im Sinne von, lies die ganze Bibel durch, von A bis Z, das ist manchmal sehr schwierig, aber pass auf, dass du nicht einseitig wirst in deiner Lehre, ja? Gut. Jetzt hier. Es gibt Irrlehrer, die behaupten, dass Gott menschlich ist. Also es ist oft, das wird oft, das sagen sie natürlich nicht so, das würden wir ja sofort drüber stolpern. Aber was sie machen Gott klein, in irgendeiner Form. Entweder ist das Erlösungswerk von Jesus nicht 100% ausreichend, du musst auch noch was dazugeben, du musst dich anstrengen oder irgendwas. Oder es gibt noch die sagen, Sünde ist nicht so schlimm. Ja, das macht auch wieder das, was Gott gemacht hat, ja eigentlich witzlos. Also warum sollte Jesus sterben? Das ist eine ernste Angelegenheit, ja. Wenn Sünde nicht so schlimm wäre. Doch, Sünde ist schlimm. Die macht kaputt. Die zerstört uns und das ist ein Virus, der macht alles kaputt. Also Sünde ist schlimm, deswegen ist es ja so toll, dass Jesus uns retten kann. Oder eine Irrlehre, wo wir alle, ja klar, ist das Blödsinn, zum Beispiel das Fegefeuer oder so. Ja? Da haben Leute gedacht, ich glaube, ich bin nicht so ein guter Mensch, aber ich habe mir auch mal einen Ausrutscher leisten können und so. Ne? Aber es gibt ja das Fegefeuer. Ja, da werde ich ja nochmal reingebrannt und so und dann kann ich auch in den Himmel. Nee, das ist ernst. Wir sollen, mit Sünde kann man nicht spielen. Ja? Also Jesus rettet uns, aber da können wir auch nicht mit spielen. Und Gott ist Liebe, Amen. Aber was Liebe ist, das wollte ich nochmal sagen, ist wirklich wichtig, dass wir das Gott selber erklären lassen. Er zeigt uns, was Liebe ist. Liebe ist ziemlich blutig. Ja, blutrot floss die Liebe. Das ist, also, was Liebe ist, das verstehen wir, wenn wir uns Jesus anschauen. Ja, okay. Also, das reicht. Das reicht. Also, lest die Bibel, das ist wichtig. Die Bibel legt sich selber aus, nicht einzelne Verse nur nehmen. Und was Gott auch nicht möchte, ist Spaltung. Also, wenn wir streiten, dann zeugt es nicht davon, dass wir Gottes Liebe wirklich verstanden haben. Ja? Also, ich habe mir das jetzt heute sozusagen rausgenommen, hier mal auf den Putz zu hauen so ein bisschen. Aber weil mir das total wichtig ist, dass wir wirklich auf Jesus schauen und nicht uns an irgendwas anderem zu sehr orientieren. Das lenkt ab. Und im schlimmsten Fall führt es uns von Jesus weg. Und das ist aber, das Gemeine ist, dass das so ganz langsam Schritt für Schritt geht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in der Wurzel das erkennen. Wenn Jesus nicht im Zentrum steht, dann ist verkehrt. Wenn mein Wille wichtiger ist, zum Beispiel, dann ist Jesus nicht im Zentrum. Ja, oder genug Beispiele habe ich genannt. Also Jesus muss im Zentrum sein. Und deswegen möchte ich auch hier einmal schließen mit Jesus. Ich finde das total lustig, dass der Paulus hier an Timotheus diesen Brief schreibt, der ist ja sehr ernst, was alles falsch läuft und so. Und dann schreibt er zwischendrin, dass wir an Jesus festhalten sollen. Und ich finde das lustig. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Da kann er gar nicht anders, als auf einmal so einen Lobpreis zu machen. Ja? Also in meiner Bibel ist das so eingerückt. Das heißt, das ist so ein poetischer Textabschnitt. Ja? Also eigentlich geht es gerade um Irrlehre und was man in der Gemeinde richtig machen soll. So wegen Jesus. Und dann kann Paulus gar nicht anders und muss erstmal einen über Jesus hier raushauen, was der Tolles gemacht hat. Ja? Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht. Er wurde verkündet unter allen Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Also Jesus ist der, der im Zentrum sein sollte. Nicht das, was ich will, sondern das, was Gott will. Und vielleicht kannst du ja zu dir selber, ich weiß das ja nicht, du kannst ja selber ehrlich sein, wo du vielleicht auch Bibelverse missbraucht hast, um eigentlich das zu erreichen, was du jetzt wolltest. Weil du sagst, das will ich aber jetzt. Und dann legst du das quasi Gott in den Mund. Aber Gott möchte ja, dass es uns allen gut geht oder so. Gott möchte, dass du gerettet bist und dass du ihn kennenlernst. Und lass uns das wirklich tun. Und ich habe mal behauptet, vor einer Weile habe ich mal einen Satz gesagt, der war nicht so intelligent. Da habe ich gesagt, wir brauchen keine Theologie, Hauptsache Jesus. Aber das stimmt nicht, weil das ist auch Theologie. Ja? Also es ist wichtig, was wir glauben. Ne? Die Moslems glauben auch an Jesus, die Zeugen Jehovas glauben auch an Jesus. Aber was heißt das? Wer ist Jesus? Was macht er für dich? Was bedeutet das? Also es ist wichtig, was wir glauben. Ja? Und lass uns wirklich unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. So, damit möchte ich schließen. Jetzt bete ich nochmal. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich großartig bist und dass das, was du am Kreuz gemacht hast, einmal der ultimative Beweis dafür war, wie sehr du...